Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißen soll.
In the name of democracy, let us all unite!
Ich sage
die Wahrheit
und wenn ich mich irre, sage ich das auch.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen die Ihre auch gerne verziehen.
This is so boring and forever taking.
I'm not going to give you a question. Can you stay? You are fake news.
He said sarcastically.
I'm Pickle Rick!
Show me what you got!
Oh, good. Because your opinion matters.
Hallo. Worum soll es hier gehen? Hier soll es im Grunde ein bisschen um Politik gehen, um Rhetorik und am Ende auch so ein bisschen um Intellektuelles. Das bedeutet so Bücherbesprechungen, ein bisschen Philosophie, quasi den Zeitgeist erfassen. Hallo und hier sind wir wieder bei Im Namen der Vernunft. Das heißt übrigens der Titel vom Podcast und das ist mein Gast. Dein Name?
Hallo, achso, ich muss was sagen, ne?
Ja, genau.
Also Robin Behrens.
Genau, Robin Behrens.
Mit Z. Genau. Nicht mit, es wird oft Behrens mit A geschrieben oder mit S. Aber es ist B-E-R-E-N-Z. Also ungewöhnlich eigentlich.
Behrens,
genau. Und ja. Und ich bin jetzt heute hier bei dem Podcast.
Genau.
Was eine. Ein sowas ähnliches wie Internetradio ist, nur es wird aufgezeichnet und dann nochmal bearbeitet. Das ist der Unterschied, wie du mir gerade erklärt hast.
Das hast du schon mal super erfasst. Womit wollen wir anfangen? Genau. Hi Robin, was machst du so?
Was ich so mache? Jetzt gerade bin ich zu Hause und habe nicht so viel zu tun. Aber normalerweise bin ich Schauspieler und habe jetzt gerade meine Ausbildung abgeschlossen als Schauspieler und fange im Sommer am Theater Paderborn an.
Oh, da bist du ja wieder voll in der Nähe. Wie wird man denn so Schauspieler? Meine, was passiert da? Wie macht man das?
Na, also in der Regel, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie Leute Schauspieler werden. Aber so die gängigste, in Anführungsstrichen, Art und Weise Schauspieler zu werden, ist, dass man an einer staatlichen Schauspielschule studiert. Und dafür gibt es Aufnahmeverfahren, wo man dann vorsprechen muss und Rollen vorbereiten muss. Und dann muss man durch mehrere Runden durch und am Ende wird man dann entweder genommen oder man wird nicht genommen.
Und du bist, durch alle Runden durchgekommen?
Ich bin in Potsdam durch alle Runden durchgekommen, genau. An anderen Schulen bin ich nicht durch alle Runden durchgekommen.
Und was hast du da so in den Runden so gemacht? Was muss man da so machen?
Also ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt Leute, die, also es hängt immer von der Schule ab, ne? Also manche Schulen machen bestimmte, also es läuft eigentlich immer so, dass man ein Vorsprechen hat und dann wird man eingeladen zum zweiten Vorsprechen. Und entweder geben dann die Leute dir eine Rolle mit, die du einstudieren sollst bis dahin, oder die machen mit dir Übungen, Schauspielübungen zum Beispiel, Improvisationsübungen. In Bern gab es ganz coole Sachen, da mussten wir in verschiedenen Gängen, mussten uns Gänge überlegen und damit dann sozusagen variieren, also die vom anderen abnehmen, den Gang von dem anderen bei uns einbauen und dadurch immer so hin und her switchen. Das hat ganz Spaß gemacht, das war cool. Aber es ist von Schule zu Schule unterschiedlich, da arbeiten alle anders.
Okay, das sind ja die ersten zwei Runden. Dann gibt es noch eine dritte Runde, oder?
Dann gibt es noch eine dritte Runde, wo dann nochmal geguckt wird, ob man zusammenpasst und ob das Ensemble und die Klasse, die sich dann zusammenstellt, ob die zusammenpasst oder nicht. Also da wird dann nochmal, die Leute werden nochmal interviewt, man wird nochmal gefragt, was man so gerne macht und woher man kommt und was man sich so vorstellt. Und dann wird man entweder wird man dann sozusagen aufgenommen oder nicht. ich weiß noch, das war ein ganz krasser Moment, als wir dann da in Potsdam alle so waren, glaube ich. Also man muss dazu sagen, es sind irgendwie 800 Bewerber und am Ende waren wir noch 10 Leute. Also allein unter den letzten 10 zu sein, war schon irgendwie krass. Und dann werden davon, werden wir letzten 20, genau, 20 Leute waren wir am Ende. Und genau, und 8 wurden genommen. So. Und dann steht man da so in einer Reihe mit 20 Leuten und dann wartet man auf seinen Namen. Und entweder kommt er dann oder nicht. Das ist schon eine krasse Erfahrung auf jeden Fall.
Hat er so ein bisschen was von diesem Moment, den Fernsehproduktionen gerne so erreichen möchten, wenn sie sowas wie Bachelor machen oder so. Ne? Aber natürlich gar nicht dieser, da ist ja gar nicht diese Arbeit, dieser Leidensweg damit verbunden.
Aber ja, aber das Prinzip ist das gleiche. Du hast meistens ist es nicht nur ein Typ, der entscheidet, wer jetzt weiterkommt und wer nicht, sondern es ist eine Kommission. Aber das Prinzip ist das gleiche. Man wird ausgewählt aufgrund von Gusto und ob man gemocht wird oder nicht. Aber das ist als Schauspieler ja immer so. Mhm.
Und was für eine Gruppe seid ihr dann eigentlich so am Ende? Seid ihr dann quasi so eine Günstlingsgruppe von Leuten, die euch sympathisch finden? Oder probieren die irgendwie sowas zu formen? Oder wollen die einfach nur so ihre Schüler haben?
Na, die werden uns auf jeden Fall nicht lob. Also wenn die uns genommen haben, zumindest in Potsdam, ich weiß nicht, wie es... Also es gibt in anderen Schulen noch sowas wie ein Probejahr, wo man dann nochmal fliegen kann. Aber bei uns in Potsdam, wenn du dann einmal drin bist, dann bist du drin. Dann kannst du auch theoretisch gar nichts machen und dich zurücklehnen und boykottieren. Die könnten dich nicht schmeißen. So. Aber man ist schon privilegiert, wenn man das machen darf, auf jeden Fall. Ja.
Und was für ein Schnitt seid ihr dann? So, ich meine, wie viele Frauen, wie viele Männer? Seid ihr alt, seid ihr jung? Sind das schlaue Leute, sind das eher emotionale Leute?
Sehr, sehr schlaue Leute. Nein, das ist eine Grundvoraussetzung, um Schauspieler zu sein, man muss schlau sein. Natürlich, obwohl, dumm zu sein ist auch nicht vorteilhaft als Schauspieler. Weil man manchmal ist es schon wichtig, so ein bisschen Grundverständnis für eine Rolle zu entwickeln und dafür muss man schon eine gewisse Art von Intelligenz haben. Aber man muss kein Professor sein, also man muss sich nicht mit Mathematik auskennen zum Beispiel. Was war jetzt immer die Frage, jetzt habe ich mich verrannt.
Ja, was für ein Schnitt ist das? Also wie würdest du die Mehrheit der Leute so beschreiben? Sind das eher Männer, eher Frauen? Sind das Leute, die sehr emotional sind oder Leute, die probieren, ganz viel zu verstehen? Das ist ja mal also so.
Bei uns waren es vier Jungs und vier Mädels. Die meisten waren, glaube ich, als sie angefangen haben, so Anfang, Mitte 20. Also wir hatten eine dabei, die war 18, glaube ich, relativ jung. Aber die anderen waren alle so um die 20 rum. Und ich war schon einer der Älteren da.
Ich habe mal gehört, so dass da mal... Ah Gott, wie soll man das sagen? Ich möchte das ja natürlich nicht mit Klischees aufladen, aber was ich so von einigen, sagen wir mal, Bewerbern gehört habe, dass so am Ende diejenigen, die es schaffen, das sind natürlich auch Leute, die, sagen wir mal, von dieser emotionalen Schiene her sich stark motivieren und engagieren können und dann ganz schnell in irgendeiner Sache drin sind, aber auch ganz schnell wieder da rauskommen. So als ein Beispiel, dass dann Leute sehr schnell irgendwas miteinander anfangen, wenn sie auf derselben Schauspielschule sind und sowas. Also ist natürlich, ne, jetzt stark plakativ gezeichnet, aber...
Also die Schauspielschule ist natürlich also ein krasses Ding insofern, weil also erstmal bist du fast jeden Tag mindestens 7 bis 8 Stunden zusammen so und immer mit den 8 gleichen Leuten. Und das bindet natürlich total aneinander und man entwickelt dann auch Beziehungen zueinander, natürlich. Also ist ja notwendig, damit man irgendwie zusammen als Ensemble funktionieren kann. Da ist es auch, glaube ich, ganz normal, dass Leute da auch mal was miteinander anfangen. Aber bei uns zum Beispiel im Jahrgang war es so, wir haben alle, ich glaube fast alle, Beziehungen gehabt. Und die haben auch alle gehalten, von Anfang bis Ende. Das ist schon echt krass, also weil das sind, also die meisten waren Fernbeziehungen lange Zeit. Und man hängt halt jeden Tag aufeinander. So. Also bei uns war es anders. Aber ich hab auch gehört, natürlich in anderen Schauspielschulen läuft, dass es so gelaufen ist, dass da sich Beziehungen entwickelt haben. Was ich verständlich finde, weil halt irgendwie, wenn man den ganzen Tag zusammenhängt, ne? Mhm. Und man beschäftigt sich ja auch mit krassen Themen auch.
Ja, also man muss natürlich auch immer irgendwann mal, oder so würde ich es mir vorstellen, dass man in der Interaktion zueinander muss man ja wirklich auch Barrieren abbauen, damit man miteinander wirklich interagieren kann und spielen kann. Dass man da seine eigene Bequemlichkeit ja auch stark zurückfahren muss. Seine eigene Distanz, die man eigentlich zu Menschen aufbaut.
Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt noch gerade ein Buch von Thomas Ostermeier gelesen. Und der beschreibt, da ging es um das Thema Liebe und wie es aussieht, ob Liebesbeziehungen auch im Ensemble entstehen können. Mhm. Zwischen Regisseur und Schauspielerin zum Beispiel oder Schauspieler. Und das ist ja so ein Klischee, auch so ein Klischee, genau wie es in Schauspielschulen immer rumgebumst wird. Und das ist irgendwie, also ich glaube, das ist ein Klischee, was auch irgendwie bestimmt berechtigt ist, aber da macht. Also es ist, glaube ich, wesentlich einfacher, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert und nicht auf so einer persönlichen Schiene versucht, gewisse Dinge zu kompensieren.
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt immer so ein bisschen, wie ich das mitbekommen habe, einfach dieses Klischee, wenn man halt davon ausgeht, wenn Schauspieler werden, dann wollen die ja quasi so gut wie jeden überzeugen von dem, was sie vorspielen wollen. Sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und sagen wir mal, diese Kunst der, des den anderen überzeugen wollens, das wird dann ja irgendeiner quasi, sagen wir mal, wenn man es quasi ganz zu Ende denkt, dann möchte man ja sogar auch Leute überzeugen, dass sie einen mögen. Also das ist ja quasi die das, was wir. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ich
höre. Achso. Dass sie das Überzeugen dazu einsetzen, zu ihrem Vorteil einsetzen können. Ne? Also das ist ja, sagen wir mal, das perfekte Charisma, dessen Geburtsort, den sieht man ja, oder den sehen viele Leute auf der Bühne. Ne? Sagen wir mal, quasi, der Typ ist nicht charismatisch, dafür ist er authentisch, weil er er selbst ist. Und auf der anderen Seite, der Typ ist unglaublich charismatisch, dafür ist er aber nicht authentisch. Und das ist ja quasi immer so diese Rechnung, die Menschen aufmachen wollen, damit sie, damit Leute sich selbst gegenüber rechtfertigen können, wenn sie nicht so charismatisch sind, weil sie dann sagen können, ja, ich bin wenigstens ehrlich. Ne? Und das ist dann,
Ich hab keine Ausstrahlung, aber die habe ich wenigstens authentisch nicht.
Ja, genau. Ne? Das ist ganz krass. Also nur um diesen kurzen Einschub zu machen, wenn man sich zum Beispiel solche Vorstellungen von irgendwelchen CEOs anguckt in Amerika, von Tesla, ich glaube Elon Musk oder so ist das, wenn der auf die Bühne geht, ne, und sein Produkt vorstellt, die Unternehmenszahlen und so ein Zeug, also der verspricht sich, verhaspelt sich, ist, ne, nervös, also sagen wir mal, alles, was nicht ein guter Vortrag ist,
Aber er ist authentisch. Ne? Das ist so, das ist das, was die Leute, sagen wir mal, wo die Menschen dann argumentieren, das ist, was die Leute haben wollen. Ne? Was authentisch ist. Nichts Charismatisches, aber was authentisch ist. Okay. Das sind so diese Triebe, die manchmal dadurch gespielt werden. Und ich glaube, auf derselben Ebene beruht dann letztendlich dieses Klischee der, sagen wir mal, Schauspieler, die ganz viele Beziehungen und was weiß ich noch haben, auf Schauspielschulen, weil sie quasi so charismatisch sind. Genau. Aber also, möchtest du das jetzt kommentieren? Okay.
Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Bin mir da nicht so sicher.
Also, ja, nee, es stimmt auf keinen Fall. Also würde ich jetzt...
auch auf keinen Fall würde ich auch nicht sagen.
Ja, ich meine, sogar auf Beamtenschulen wird... sagen wir mal, sich durch die Zimmer geschlafen. Also es ist sehr, sehr natürlich, wo eine starke Gemeinschaft entsteht, dass die Verbindung der Menschen zueinander natürlich etwas Besonderes hat und welche Ereignisse sich daraus ergeben, das halt hängt halt immer vom Zufall ab. Also ich würde jetzt sagen, auch unabhängig davon, dass ihr keine Beziehung irgendwie aufgebaut habt, in Potsdam würde ich immer noch sagen, dass ihr immer noch quasi sehr nah aneinander gekommen seid, oder?
Oh ja. Aber es ist, also, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Schauspiel ja ein sehr sinnlicher Beruf ist. Und wenn man sich mit Schauspiel oder mit Kunst im Allgemeinen beschäftigt, dann ist es wenn man sich mit praktischer Kunst beschäftigt. Theoretisch weiß ich nicht so genau, aber ob das auch einen sinnlichen Aspekt hat. Aber wenn man sich praktisch mit Kunst beschäftigt, ist es fast immer sinnlich. Und daraufhin, also da wird man, also das lernt man an der Schauspielschule, diese Sinnlichkeiten zu benutzen. Ne? Und das verändert einen natürlich als Menschen auch. Und man wird sinnlicher und man nimmt Dinge anders wahr. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch, also da ist man dann eher dazu geneigt, auch sinnliche Beziehungen zu seinen Kollegen aufzubauen, weil sich das auch aus der Arbeit heraus ergibt. Aber ich finde, das ist ein Unterschied, ob ich mich jemandem sinnlich annähere oder ob ich mit jemandem rumvögle. Das sind zwei, also ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und und ich finde, dieses Klischee, dass Schauspielschüler immer miteinander rumbumsen, ist halt, also man macht miteinander rum, aber nicht auf einer physischen Ebene, sondern auf einer künstlerischen Ebene. Das finde ich viel spannender als die Frage, ob die Leute miteinander schlafen oder nicht. Das interessiert mich nicht so richtig, ob die das machen oder nicht.
Kann ich sehr gut verstehen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit übrig.
Okay.
Bevor wir zum Ende kommen, noch so eine Frage, wie brav seid ihr denn so an einer Schauspielschule? Also kann man sich das vorstellen, dass das Verhältnis, das ihr zu euren Lehrern habt, ist das mehr quasi so ein kollegiales, so wir arbeiten zusammen und wollen irgendwas hinbekommen? Die Richtung gibt noch so ungefähr der Lehrer vor oder wie rebellisch kann man sich das da vorstellen?
Ich glaube, das hängt von jedem selber ab. Also ich hatte sehr große Schwierigkeiten. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Wir haben ja schon mal zusammen gearbeitet. Wir haben ja zusammen sozusagen
das Theater das beste gemacht. Stück der Uni Wuppertal.
Genau. Simon Via Ramirez steht auf jeden Fall in meiner Vita drin. Den Physikern wie haben wir uns damals genannt in Wuppertal?
Aldi Physiker und das hieß TKKR. Theaterkollektiv TKKR, Kreative genau. Randgruppe.
Richtig, der eigentlich ein geiler Name. Ich habe mich sehr schwer getan. Mit der Uni und mit der Institution Schauspielschule und was man da so lernen muss und soll und auch wie einem das beigebracht wird. Es gibt da ganz unterschiedliche Dozenten uns an der Schule waren sehr konservative Dozenten und die haben eine Vorstellung von Theater gehabt, wie es vor 20 Jahren gemacht worden ist. Und das ist leider an vielen Schulen, so wie ich das mitbekommen habe, immer noch so. Also, oder auch so, dass die Dozenten so denken. Und damit hatte ich immer meine Schwierigkeiten. Und deswegen war es für mich auch nicht immer, ich habe mich da oft schon mit den Leuten angelegt auch. Aber es gibt auch Leute, die da super mit klarkommen und die das gut fanden. Aber eine Schauspielschule, die Erfahrung auf einer Schauspielschule zu sein, ist eine extreme Erfahrung. Also das kann man echt nicht anders sagen. Also erstmal, wenn man den ganzen Tag sich nur mit sich und Schauspiel beschäftigt, was einen echt auch manchmal kirre macht. Und und es gibt auch immer, also man muss immer sehr stark sortieren, welche Leute lässt man jetzt rein und welche Leute lässt man nicht rein. Und da dieses ist eine ganz krasse Auseinandersetzung, die man immer mit sich und den anderen Leuten hat. So. Also wie die Frage war, wie brav kann man sein und wie rebellisch kann man sein?
Ja, genau.
Ich glaube, man kann total rebellisch sein, dann lernt man aber nichts. Man kann total brav sein, dann lernt man auch nichts. Also man muss einen guten Mittelweg finden, glaube ich.
Ja, ich frage mich einfach nur, wie sich das in der Zukunft fortschreiben lässt, welche Rollenbilder, welche Leitlinien das Theater noch entwickeln wird. Das ist ja eigentlich eine unglaublich alte Kulturinstitution, die, sagen wir mal, zum Großteil, also da, wo man hin will als Schauspieler, ist aus meiner Sicht halt meistens, dass man halt auf die großen Bühnen will, ne, in große Städte, unter geniale Regisseure. Das sind dann aber alles hauptsächlich halt auch bürgerlich dominierte Institutionen dann, ne? Wir wollen ja nicht irgendwie zu einer Volksbühne, die von Proletariern geleitet wird, die kaum richtig Deutsch sprechen können. Alles ist unglaublich schlecht oder gar nicht bezahlt. So. Ne, die Kultur, die wir favorisieren, die findet sich halt dort, wo es gut bezahlt wird. Und die Geniusse, ich weiß nicht, ob das der richtige Plural ist, aber auf jeden Fall die genialen Menschen, die wir, sagen wir mal, nicht anbeten, aber zu denen wir uns hinorientieren, die sind halt dann auch in diesen bürgerlich dominierten, eher reicheren Institutionen. Ne, ist es halt in Deutschland. Das ist jetzt nicht, was man, also kann man natürlich kritisch sehen oder so, aber worauf es halt ankommt, wenn man sich so vorstellt, wie das, sagen wir mal, zu Zeiten von Bertolt Brecht war, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass alles viel besser war, aber Bertolt Brecht, das war ja zum Beispiel nicht so, zumindest nicht vor Ende des Zweiten Weltkriegs, war ja nicht ein Typ, der irgendwie havariert war, der angekommen war in der Bürgerlichkeit, ne? Da war, sagen wir mal, diese kulturellen Codes des Angekommenseins waren noch ganz anders verteilt. Dass die Institution Theater war damals, ne, ich würde sagen, gar nicht so bürgerlich, wie sie vielleicht heute ist. Wie siehst du das? Also ich meine, die Leute, mit denen du da, sind die alle irgendwie ein bisschen subversiv unterwegs? Sagen sie, ja, und jetzt wollen wir irgendwie was Kritisches machen? Oder wollen wir die Kunst von der Politik befreien? Oder wollen wir Politik mit Kunst durchsetzen? Ne, das ist ja immer wieder eine Frage, die sich jede Gemeinschaft der Spielenden stellen müssen.
Meinst du die Schauspieler oder die Regisseure?
Also ich würde es eigentlich nicht getrennt sehen, aber du kannst es natürlich auch erstmal getrennt analysieren, wenn dir das liegt.
Es ist natürlich immer, also ich finde es immer schwer, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. So.
Ja klar.
Aber also meinst du, ob wir politisch engagiert sind als Schauspieler? Ich glaube, der Beruf als Schauspieler an sich ist ein politisch engagierter Beruf. Also du kannst kein Schauspieler sein und keine Haltung zur Gesellschaft haben. Da da hast du, also da verrennst du dich und hast kein Futter, wo du raus so schöpfen kannst. Weil also ein Theaterstück ist ja immer auch, zumindest wenn es, also ist ja entweder ist es ja immer eine Problemlage oder eine Kritik an der Gesellschaft. Und man muss sich da irgendwie positionieren als Schauspieler, finde ich. Und also ich weiß, es gibt Kollegen, die machen das mehr, manche machen das weniger. Und das eine ist nicht schlechter als das andere, glaube ich. Weil als Schauspieler bist du auch, also du bist ja natürlich auch irgendwie in einem Theaterbetrieb und es gibt verschiedene Stellen, die sich darum kümmern, sozusagen politisch zu werden. Und das würde ich sagen, ist in erster Linie immer der Regisseur, der eine Idee hat von dem, was er zeigen möchte. Und dann kommt der Schauspieler mit seinen Ideen und mit seiner Beobachtung von der Welt. Und dann kommt das zusammen und daraus ergibt sich was Neues. Aber auch eine zusammenhängende oder manchmal auch nicht zusammenhängende politische Meinung oder auch nicht, ergibt sich dann aus dieser Zusammenarbeit heraus. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Schauspieler ein politisches Verständnis haben und auch einen Sinn für die Gesellschaft, in der man gerade lebt. Also ohne das geht es irgendwie nicht, finde ich. Und Schauspiel an sich ist ein politischer Beruf, weil ich glaube, Schauspieler halten die Emotionen der Gesellschaft am Laufen. Die sind so ein bisschen der Motor der Emotionen einer Gesellschaft. Also so verstehe ich das zumindest. Also ich kann nicht beeinflussen, wohin die Richtung geht, aber ich kann beeinflussen, dass die Emotion, die in einer Gesellschaft irgendwie da ist, am Leben bleibt. Das ist für mich der Beruf des Schauspielers. Dass man das versucht, dass man da dran bleibt.
Gut, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr.
Okay.
Möchtest du noch etwas sagen? Aber bisher auf jeden Fall schon mal danke für das Gespräch.
Danke dir, Simon Via Ramirez.
Ja gut, dann hoffe ich, hast du noch einen schönen Tag in Potsdam.
Ja, Tito.
Genau, werd erfolgreich. Paderborn war das, ne?
Paderborn.
Genau, weißt du schon dein erstes Stück oder das ist noch alles...
Das ist noch offen, das wird sich noch zeigen. Also ich krieg den Spielplan erst noch am Ende April. Und dann weiß ich, welches Stück als erstes kommt.
Okay.
Aber es wird viel zu tun sein.
Okay, also wenn man einen wirklich guten Schauspieler, mit dem ich selber schon mal zusammengearbeitet habe, in Paderborn sehen will, dann ja, muss man nach Paderborn kommen.
Ja, unbedingt.
Genau.
Paderborn, die Weltstadt.
Jo, dann danke dir, Robin, und bis bald.
Jo.